Wir wollen beten. Ja, lieber Vater, alles, Herr, bist du. Und wir würden dich nicht kennen und hätten keinen Zugang zu dir und in dein Vaterhaus, wenn du nicht deinen geliebten Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, hättest ins Fleisch kommen lassen. Und wenn wir nicht wüssten, dass mit ihm wir alle schon einmal gestorben sind. Denn wir waren als geistliche Keime alle in ihm. Und so sind wir mitgestorben, mitgekreuzigt, mitgestorben, mit auferstanden, auch mit aufgefahren in den Himmel. Und von dort ist dann für uns, die wir in ein neues geistliches Leben gezeugt worden sind, dieser geistliche Gotteskeim gekommen und hat sich in uns zu dem neuen inneren Menschen geschenkt. Habe Dank für dieses Wunder. Und dass wir jetzt von ganzem Herzen Vater sagen dürfen, dass es nicht nur eine törichte Anmaßung ist, sondern du bist wirklich Vater, denn du hast in uns dein neues Leben gezeugt. Und nun ist das Alte noch da und das Neue. Und nun schenke, dass das Neue in uns herrscht und wächst und dass es in uns das Verhalten bestimmt und alles andere sich unterordnen muss. Dazu lass auch diese Stunde dienen, bevollmächtige unseren Bruder und habe Dank, dass dein Wort uns leitet, dass wir nicht auf irgendwelche spirituellen Eingebungen angewiesen sind, sondern dein Wort haben, dass du in diese Form gebracht und uns daher zur geistlichen Nahrung Tag für Tag darreichst. Und das lass auch jetzt geschehen. Wir rechnen mit dir und bitten dich, öffne unsere Herzen und lass durch deinen Heiligen Geist jeden von uns an der richtigen Stelle gesegnet sein. Danke, Vater. Amen. Bitte sehr.
Wir wollen Fortsetzung machen von heute Morgen. Wir haben im Prinzip an der Stelle aufgehört, als wir gelesen haben, und die Erde wurde wüst und leer. Tohu wabohu. Und wir haben gehört, dass mit dieser Aussage letztlich der Zustand nach dem Sündenfall Satans beschrieben wird, in seiner Auswirkung auf diese Erde, die zum Vollmachtsbereich Satans auch schon vor seinem Fall gehört hat und in seinen Fall mit hineingezogen worden ist. Und was wir jetzt ab Vers 3 im ersten Kapitel lesen, ist also eigentlich ein Wiederherstellungshandeln Gottes. Und damit wird der Schöpfungsbericht nach dem Sündenfall Satans zum Modell für die Neuschöpfung Gottes nach dem Sündenfall des Menschen. Und es ist ganz interessant, wenn wir unter diesem Schlüssel einmal diesen Schöpfungsbericht betrachten, dass wir sehen, hier hat der Sündenfall Satans stattgefunden und der Schöpfungsbericht beschäftigt sich mit dem Wiederherstellungshandeln Gottes. Und wenn wir diese Prinzipien und diese Abläufe uns anschauen als Modell auf unsere Situation, nach dem Sündenfall des Menschen in Eden, wie Gott hier wiederherstellend handelt. Auch unsere Welt und unser ganz persönliches Leben ist ohne Gott ein schlichtes Chaos. Tohu wabohu. Das Chaos, die Leere, die Finsternis beschreiben unsere Situation in der Trennung von Gott. Und wir haben in der Endzeitrede Jesu einige Aussagen, in denen dieses Tohu wabohu beschrieben wird. Ich denke an Lukas 21 ab Vers 10. Es wird sich Nation wieder Nation erheben. Es wird sich Königreich wieder Königreich erheben. Es werden große Erdbeben sein an verschiedenen Orten. Hungersnöte und Seuchen. Schrecknisse und große Zeichen vom Himmel wird es geben. Und es werden Zeichen sein an Sonne, Mond und Sternen und auf der Erde Bedrängnis der Nationen in Ratlosigkeit. bei brausendem Meer und Wasserwogen. Genau die Beschreibung, die wir von diesen chaotischen Urfluten hier in 1. Mose 1 auch haben. Indem die Menschen verschmachten vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen, denn die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Einen Vorgeschmack davon liefert all das, was bei uns unter dem Stichwort Klimawandel abläuft. Das ist ein Anbruch, das erahnen lässt, in welche Richtung sich das alles entwickeln wird. Chaos, Tohuwabohu. Was hier Jesus in seiner Endzeitrede beschreibt, ist nichts anderes als ein globales Tohuwabohu, wie es heute schon besteht und sich noch in einer viel extremeren Form endzeitlich weiterentwickeln wird. Aber auch unser ganz persönliches Leben trägt ohne Gott diese Wesenszüge. Chaos, Leere, Kälte, Finsternis. Jesus sagt in Matthäus 24, Vers 12, wegen des Überhandnehmens der Gesetzlosigkeit wird die Liebe der vielen erkalten. Ein persönliches Tohuwabohu unter den Menschen. Das Erkalten der Liebe auf allen Gebieten des Lebens ist ein besonderes Kennzeichen der endzeitlichen Ausreife dieses Tohuwabohu, auch in den zwischenmenschlichen Beziehungen. Gesetzlosigkeit, das heißt die Lösung von den Geboten Gottes, das ist Gesetzlosigkeit, die Lösung von den Geboten Gottes, führt zwangsläufig zu einem Erkalten der Liebe. Denn die Gebote Gottes sind aus Liebe zum Wohl des Menschen gegeben. Und wo der Mensch gesetzlos, los vom Gesetz Gottes lebt, da muss die Liebe der Menschen zwangsläufig erkalten. Liebe wird zu Sex, Beziehungsunfähigkeit zu einem gesellschaftlichen Massensyndrom. Egoismus und Profitstreben verdrängen menschliche Wärme und sogar die Mutterliebe als Urbild menschlicher Liebe und Geborgenheit wird durch millionenfache Abtreibung der Kinder pervertiert. Das ist uns schon so selbstverständlich geworden, dass wir es schon kaum mehr in seiner ganzen Entsetzlichkeit wahrnehmen. Wir haben uns schon daran gewöhnt über die Jahrzehnte. Ich will es nicht näher beschreiben. Tohuwabohu, Chaos, Finsternis, Leere, Kälte, Öde. Und das könnte jeder von uns um eine Vielzahl noch im Spektrum erweitern. Und schauen Sie in Ihr persönliches Leben, in Ihre Familie, in Ihr Umfeld. Hören Sie die Nachrichten. Chaos, ein Wort, Chaos. Tohuwabohu. Aber das ist nicht Gottes letztes Wort. So muss es nicht bleiben, so soll es nicht bleiben und so wird es nicht bleiben. Im Rahmen seiner Heilsgeschichte tut Gott genau das, was er schon am Anfang tat. Er ordnet das durch Sünde und Gericht entstandene Chaos neu. Er macht es lebendig und fruchtbar. Und hier wird der Schöpfungsbericht zum Modell für unsere persönliche und für die universelle Neuschöpfung Gottes. Die Urgeschichte berichtet uns von der Schöpfung. Die Heilsgeschichte hat die Neuschöpfung Gottes zum Gegenstand. Das, was der Urgeschichte die Schöpfung ist, ist der Heilsgeschichte Gottes die Neuschöpfung. Und von daher bekommen wir einen Schlüssel. Urgeschichte, Schöpfung, Heilsgeschichte, Neuschöpfung. Und die Grundprinzipien der Schöpfung aus 1. Mose 1 entsprechen dabei den Grundprinzipien der Neuschöpfung, sowohl in individueller als auch in universeller Hinsicht. Es gibt eine Neuschöpfung des Einzelnen und es gibt eine Neuschöpfung des ganzen Kosmos. Und beiden Linien wollen wir nachgehen. Wir lesen von drei Dingen, die Gott zur Wiederherstellung der gefallenen Erde getan hat. Gott schuf, Gott sprach und Gott schied. Gott schuf, Gott sprach und Gott schied. So war es am Anfang und so ist es auch bei der Neuschöpfung. Auch bei unserer ganz persönlichen Neuschöpfung. Gott schafft etwas Neues in unserem Leben, Gott spricht in unser Leben und Gott vollzieht Scheidungen in unserem Leben. Und das ist der göttliche Weg vom Chaos zum sehr gut, wie es Gott selbst in Vers 31 nennt. Beginnen wir mit dem ersten Schöpfungs- und Wiederherstellungsprinzip Gottes. Gott schuf. Das hebräische Wort für Schaffen hier im hebräischen Schöpfungsbericht ist das Wort bara. Subjekt des Verbes bara ist immer und ausschließlich Gott, niemals ein Mensch oder ein anderes Wesen. Schaffen im Sinne dieses hebräischen Wortes bara kann allein Gott. Und bara steht niemals im Zusammenhang mit einem Grundstoff, aus dem Gott etwas macht, sondern bara bezeichnet das voraussetzungslose Schaffen Gottes aus dem Nichts. Das ist das Geheimnis dieses Wortes bara. Gottes voraussetzungsloses Schaffen aus dem Nichts. Gott schafft etwas qualitativ völlig Neues. Ansonsten werden im Schöpfungsbericht für das Schöpfungshandeln Gottes noch zwei weitere Begriffe gebraucht. Das hebräische Wort Yasar, das bedeutet etwas gestalten, etwas formen. Die Elberfelder Übersetzung übersetzt es durchgehend mit bilden. 1. Mose 2, die Verse 7 und 19 zum Beispiel. Yasar, gestalten, formen, bilden. Und dann gibt es noch den Begriff Asar. Der bedeutet etwas durch Arbeit hervorbringen, etwas machen. Die Elberfelder übersetzt es durchgängig mit machen. 1. Mose 1, die Verse 16 und 26 als Beispiel. Und das Interessante ist nun, diese beiden Begriffe, Yasar und Asar, die ebenfalls im Schöpfungsbericht für das Schöpfungshandeln Gottes gebraucht werden. Diese beiden Begriffe knüpfen im Gegensatz zu bara an etwas Vorhandenes an. Etwas, das gestaltet, geformt, gemacht, durch Arbeit hervorgebracht wird. Aber etwas, das schon da ist, das nur gestaltet wird. Während bara das voraussetzungslose Schöpfungshandeln Gottes aus dem Nichts bezeichnet. Und im Schöpfungsbericht wird dieses Wort bara an drei entscheidenden Weichenstellen gebraucht. In Vers 1 bei der Erschaffung der Materie. In Vers 21 bei der Erschaffung des seelischen Lebens, der Tierwelt. Und in Vers 27 bei der Erschaffung des geistigen Lebens, des Menschen. An diesen drei Qualitätssprüngen im Schöpfungshandeln Gottes steht bara. Wir hören hier den Dreiklang Leib, Seele, Geist. Genau das findet sich hier wieder. Materie, seelisches Leben, lest Vers 30, die Tiere haben seelisches Leben und Seele, in ihnen ist eine lebendige Seele, sagt die Schrift. Also, es gibt auch Hoffnung für unseren Hund. Gott wird die ganze Schöpfung frei machen. Er kümmert sich um all seine Geschöpfe. Materie, seelisches Leben, geistiges Leben. Und bei jedem Qualitätssprung des Lebens steht bara. Und es ist wichtig, dass hier von keiner allmählichen Höherentwicklung die Rede ist, sondern von einem göttlichen Erschaffen aus dem Nichts. Die leibliche Seite des Menschen konnte gebildet werden. Davon spricht der Schöpfungsbericht auch. Ja, der Mensch wurde gebildet aus dem Erdboden. Da steht dieser andere Begriff, bilden, Yasar. Die leibliche Seite des Menschen konnte gebildet werden aus dem vorhandenen Erdboden. Aber seine geistige Seite als Ebenbild Gottes war ein göttliches Schaffen aus dem Nichts, etwas qualitativ völlig Neues, das sich nicht allmählich aus Vorhandenem entwickeln konnte, weil es qualitativ völlig anderer Art war. Und dieses Bara, dieses Schaffen Gottes aus dem Nichts, zieht sich durch die ganze Bibel. Es beschränkt sich nicht auf den Schöpfungsbericht, sondern es setzt sich in der Heilsgeschichte Gottes fort. Wir lesen zum Beispiel in Jesaja 43, Vers 1. So spricht Jahwe, der dich geschaffen, Jakob, Bara, und der dich gebildet hat, Israel. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wir sehen hieraus, dass Israel als Volk Gottes in seiner göttlichen Stellung und Berufung eine menschlich voraussetzungslose Neuschöpfung im Heilsplan Gottes ist. Und das ist genau die Hoffnung für Israel. Nur darin liegt die Hoffnung für die letztliche Errettung und Zurechtbringung ganz Israels, wie es Paulus in Römer 11 beschreibt. Dass, wenn die Fülle aus den Nationen eingegangen sein wird, ganz Israel errettet werden wird. Nur hierin ist das begründet, dass Israel ein Werk des Bara Gottes ist, des voraussetzungslosen Schöpfungshandelns Gottes in der Heilsgeschichte. Die griechische Entsprechung für dieses hebräische Wort Bara ist im Neuen Testament das griechische Wort Ktizo. Wir finden es unter anderem in Epheser 2, Vers 10. Da schreibt Paulus, denn wir, und er meint die Gläubigen, die Gemeinde, denn wir sind sein Werk, sein Kunstwerk, sein Poem. Wir sind sein Kunstwerk, geschaffen, Ktizo, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, welche Gott zuvor bereitet hat, auf dass wir in ihnen wandeln sollen. Also auch die neutestamentliche Gemeinde ist so eine menschlich voraussetzungslose Neuschöpfung Gottes in Christus Jesus. Und der Zielpunkt der göttlichen Neuschöpfung wird in Jesaja 65, Vers 17 beschrieben. Denn siehe, ich schaffe Bara. Ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und der früheren wird man nicht mehr gedenken und sie werden nicht mehr in den Sinn kommen. Also hier geht es nicht mehr nur um Israel oder um die Gemeinde, sondern um die universelle Neuschöpfung Gottes. Mittwochabend hat Andreas Schäfer in seiner Predigt, als es um die Königslinie ging, ja auch betont, es geht bei diesem Königsein Jesu nicht nur um Israel oder um einzelne Menschen. Es geht bei diesem Königsein Gottes und seines Messias immer um diesen ganz universellen Anspruch. Und das sehen wir auch hier. Gott beschränkt sich in seiner Neuschöpfung nicht nur auf sein auserwähltes Volk Israel, nicht nur auf seine auserwählte Gemeinde aus allen Völkern, sondern Gott hat immer wieder das Ganze im Auge. Und er wird einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Und in Offenbarung 21, Vers 5, da heißt es, siehe, ich mache alles neu. Es heißt noch weiter an dieser Stelle, schreibe das auf. Denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Da habe ich mich immer gefragt, warum sagt Gott das? Ich sag's euch, weil er wusste, dass wir ihm das nicht glauben. Darum musste das aufgeschrieben werden. Und es gibt viele, die glauben das nicht, wenn er sagt, siehe, ich mache alles neu. Die sagen, ah ja, er macht eine Menge neu. Aber alles. Unter dem läuft es nicht bei Gott. Gott hat die gesamte Schöpfung nur ins Dasein gerufen, weil er die ganze Schöpfung liebt und weil er für die ganze Schöpfung die Kosten überschlagen hat. Und weil Jesus für die ganze Schöpfung am Kreuz gestorben ist und sie freigekauft hat vor Gott. Für jede Schuld und Sünde bezahlt hat. Und das ist die Grundlage, warum Gott sagt, ich kann diese Schöpfung ins Dasein rufen, denn ich kriege sie auch in die Vollendung. Ich erschaffe nicht etwas, von dem ich einen gewissen Prozentsatz durchkriege und der Rest ist Ausschuss. Landet in der Müllverbrennung, der Gehenna, für immer und ewig. Das Ziel Gottes ist universell. Alles, was aus seiner Hand und seinem Herzen und seiner Liebe hervorgegangen ist, wird doch einmal wieder zurückkehren in ihn. Aus ihm und durch ihn und in ihn hinein sind alle Dinge, schreibt Paulus. Und das große Ziel der Neuschöpfung Gottes beschreibt Paulus mit den Worten, auf das Gott sein wird, alles in allen. Siehe, ich mache alles neu. Das ist die große Verheißung, dieses Bara, dieses Schaffen Gottes aus dem Nichts. Und das Große, wo wir jetzt, jeder Einzelne von uns ins Spiel kommt, in dieses große Geschehen der Neuschöpfung ist jeder Einzelne von uns, wie wir heute hier sitzen, mitten hineingenommen. Diese Neuschöpfung Gottes fängt hier und heute an. Paulus schreibt in 2. Korinther 5, Vers 17, daher, wenn jemand in Christus ist, in Lebensbeziehung mit Christus, in Christus, das ist bei Paulus der Begriff für die engste existenzielle Art der Zusammengehörigkeit. In Christus sein, das bedeutet mit Christus im ganzen Leben und Sein verwurzelt und verbunden zu sein. Daher, wenn jemand in Christus ist, da ist eine neue Schöpfung. Paulus greift genau diesen Gedanken von der Neuschöpfung hier geistlich auf. Wenn jemand in Christus ist, da ist sie heute schon, hier und jetzt. Die Neuschöpfung Gottes. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Es gibt Bibelübersetzungen, da heißt es, alles ist neu geworden. Das hat schon manchen in tiefe Depressionen geführt. Die gute Nachricht ist, alles steht nicht im Grundtext. Auch das ist ein Werden. Gott schafft etwas Neues. Und er hat es doch auch in 1. Mose 1 nicht an einem Tag gemacht. Das war doch auch im Bereich der Schöpfungsgeschichte ein Prozess, der sich hier über mehrere Tage, wie immer wir die jetzt werten und einordnen vom zeitlichen Ablauf her, der sich über mehrere, sprich 6 Tage bis zu dem 7. Tag der Vollendung hinzog. In immer weiteren Schritten des Neuwerdens. Und so ist das geistlicherweise auch bei uns. Neues ist geworden, ja. Aber alles ist noch nicht neu geworden. Da ist Gott noch kräftig am Arbeiten in uns und an uns. Aber wichtig ist, dass wir das für uns wissen und festhalten. Jeder, der Jesus Christus als Herrn in sein Leben aufnimmt, der wird von oben her aus Gott, aus dem Heiligen Geist, neu geboren und ist damit Anfang und Teil der Neuschöpfung Gottes. Und auch hier geht es um einen göttlichen Schöpfungsakt, der eine völlig neue Qualität von Leben in uns hineinlegt. Paulus spricht einmal von dem unauflöslichen Leben, das Gott in uns durch seinen Geist hineingelegt hat. Petrus spricht mal von dem Wesen Gottes, das durch den Heiligen Geist in uns hineingelegt wird. Also es geht hier um eine völlig neue Qualität Leben, die durch den Heiligen Geist in uns hineingelegt wird von Gott. Und auch hier gilt, es gibt hier keine Hörentwicklung im Sinne einer ethischen Verfeinerung. Zum Christen, zu einem Kind Gottes, wird man nicht durch Entwicklung, sondern durch Neuschöpfung, durch Geburt, durch einen göttlichen Schöpfungsakt. So war es doch natürlicherweise auch. Es gibt einen Prozess der Schwangerschaft. Da bahnt sich das neue Leben noch in der Verborgenheit des Mutterleibes an. Und dann kommt der Tag, da tritt dieses Leben ans Licht. Da ist man geboren, ist man da. Und dann kommt der Prozess des Wachsens und Reifens. Und genauso ist es geistlich auch. Da wächst in uns geistlich eine Schwangerschaft sozusagen, wo Gott wirkt an einem Menschen. Wir nennen das Erweckung, wenn ein Mensch erweckt wird. Und dann kommt der Moment der Geburt, wo dieses neue Leben durch den Heiligen Geist in den Menschen hineingelegt wird und Gott in uns den neuen Menschen erschafft und zur Welt bringt. Und dann geht es in unserem Leben darum, dass dieser neue Mensch in uns wächst, Gestalt gewinnt. So wie es einmal heißt, ich muss abnehmen, er aber muss zunehmen. Verwandelt zu werden in sein Bild. Das ist dann das Programm des weiteren Handelns Gottes in unserem Leben. Aber die Geburt muss geschehen sein. Es gibt viel zu viele Christen oder Menschen landauf, landab in den Gemeinden, die immer noch auf dieser Linie einer Höherentwicklung im ethischen Sinne versuchen, zu Christen zu werden. Und denen das noch gar nicht bewusst ist, dass das kein Prozess ist, wie ich zum Kind Gottes, zum Christen werde. Sondern dass das eine Punktaufnahme, eine Geburt ist, an der was geschieht. Und ob jemand geboren ist, das weiß man. Und wenn irgendjemand unter uns ist, der das nicht weiß, dann müssen wir miteinander reden in diesen Tagen. Denn das wäre eine Tragödie, wenn wir hier über Neuschöpfung reden und die ist noch gar nicht passiert. Also Geburt von oben her, das ist der Anfang von allem, die Grundlage. Bist du schon so eine Neuschöpfung Gottes? Satan versucht immer wieder die Menschen auf der Ebene von Yasar und Asar zu halten. Der Mensch soll etwas durch Arbeit hervorbringen, etwas machen, etwas formen und sich nicht einfach dem göttlichen Schöpfungshandeln überlassen und Gott das tun lassen, was der Mensch doch niemals tun kann. Und auch im gemeindlichen Raum gelingt es Satan immer wieder, die Verkündigung und die Arbeit der Gemeinden von innerer Neuschöpfung als dem zentralen Anliegen hin zu verlagern zu äußerer Aktivität. Wie viel äußerliche Renovierungsarbeiten am Alten dieser Welt geschieht in den Gemeinden, statt der Berufung der Gemeinde gemäß im Auftrag an der inneren Neuschöpfung zu stehen. Ich habe manchmal den Eindruck, dass das in den Gemeinden sich teilweise entwickelt wie auf der Titanic. Die ist schon längst auf den Eisberg aufgefahren. Die ist schon längst im Absaufen begriffen. Und jetzt nehmen wir einen Eimer, Pinsel, Farbe und streichen einen Raum nochmal schön neu. Sowas Sinnloses. Unser Auftrag ist als Gemeinde, ist im Dienst an dieser inneren Neuschöpfung zu stehen und nicht moralische Aufrüstung zu betreiben und Renovierungsarbeiten an der äußeren Gestalt dieser Welt. Diese Schwerpunktverlagerung weg von Mission und Bußruf und hin zu religiösem Dialog und politisch-sozialem Handeln ist ein prägnantes Zeichen für den endzeitlichen Abfall der Gemeinden. Es geht nicht um Dialog zwischen den Religionen, Es geht um Neuschöpfung. Es geht nicht um soziale Renovierungsarbeiten. Es geht nicht um moralische Aufrüstung. Es geht um innere Neuwerdung. Wir sollen den alten Menschen nicht hochpäppeln, nicht neu einkleiden, sondern ein neuer Mensch muss her. Erschaffen aus Gott, aus dem Heiligen Geist. Und auch für unser persönliches Glaubensleben, die wir mit Gott gehen und die wir diese Neuwerdung erfahren haben, gilt es immer wieder, sich auf dieses Schaffen Gottes aus dem Nichts einzulassen. Von Abraham heißt es einmal in Römer 4, Vers 17, dass er von Gott glaubte, dass der die Toten lebendig macht und das Nichtseiende ruft, wie wenn es da wäre. Er glaubte von Gott, dass der das Nichtseiende ruft, wie wenn es da wäre. Bara, schaffen aus dem Nichts, das kann Gott. Und wir gucken immer auf die Situation, wie gut die Chancen für Gott stehen, das zu tun, von wem wir uns wünschen, dass er es tut. Und sind menschliche Ansatzpunkte vorhanden, die uns Hoffnung machen, dann trauen wir das Gott zu. Und wenn nichts da ist an irgendwelchen Ansatzpunkten, die uns Hoffnung machen könnten, dann sind wir frustriert und unser Glaube sinkt völlig dahin. Das ist genau der Grund, warum Gott seine Verheißung an Abraham und Sarah, ein Kind zu bekommen, nicht in der Lebensphase erfüllt hat, als eine Schwangerschaft menschlich noch möglich war, sondern er lässt die Situation bei Abraham und Sarah so weit nach unten wandern, bis sie ihre Fähigkeit, Kinder auszutragen, verloren hat. Das heißt hier, und es hatte aufgehört, Sarah zu ergehen nach der Weiberweise. Also das war abgeschlossen, die konnte keine Kinder mehr kriegen. Und als die Situation so verfahren und menschlich völlig hoffnungslos war, sagt Gott, jetzt fange ich an. Und wir wissen ja, dass Abraham das nicht ausgehalten hat, zu sehen, wie die Situation ins Hoffnungslose wegtreibt und wie er die Sache mit Ismael versucht hat. Weil wir das einfach nicht aushalten. Zu sehen, wie eine Situation, die noch Hoffnung hat, völlig ins Hoffnungslose wegdriftet. Und dann denken wir dran, dass da ein Gott ist, der das Nichtseine ruft, wie wenn es da wäre. Martin Luther hat einmal gesagt, Gottes Natur ist es, dass er aus nichts etwas macht. Darum, wer noch nicht nichts ist, aus dem kann Gott auch nichts machen. Also Luther bringt die Sachen immer wieder großartig. Er hat auch falsche Sachen gesagt, aber er hat so viel richtig gesagt, daran hast du auch dein Leben lang immer wieder zu lernen. Großartig, wie er das ausdrückt. Gottes Natur ist es, dass er aus nichts etwas macht. Darum, wer noch nicht nichts ist, aus dem kann Gott auch nichts machen. Und das ist der Grund, warum der Weg bergauf bei Gott immer wieder zuerst bergab geht. Man spricht ja manchmal in der Medizin auch von einer Erstverschlechterung, bevor der Heilungsprozess eintritt. Das ist bei Gott schon fast Methode. Immer wieder erst muss er runterführen, ganz ins Nichts hinein, um dann seine Herrlichkeit und seine Schöpfungskraft in voller Herrlichkeit erstrahlen zu lassen. Das müssen wir wissen, damit wir einfach auch mit den Dingen und Krisen unseres Lebens umgehen lernen. Gott schuf, das war das Erste. Das Zweite, Gott sprach. In Genesis 1 heißt es 10-mal und Gott sprach. 10-mal. Und den 10 Worten Gottes bei der äußeren Erneuerung der Erde entsprechen die 10 Worte Gottes für die innere Erneuerung des Menschen. Die 10 Gebote. Ist doch interessant, dass es im Schöpfungsbericht 10-mal heißt und Gott sprach. Und dass wir dann im Gesetz den Dekalog, die 10 Worte Gottes wiederfinden. Wir erkennen hier den Zusammenhang zwischen äußerer Schöpfung und innerer Neuschöpfung. Schöpfung und Neuschöpfung leben davon, dass Gott redet. Die Erneuerung und Lebendigmachung hat ihren Ursprung im Reden Gottes. Alles beginnt damit, dass Gott redet. Wir leben vom Reden Gottes und wir sterben am Schweigen Gottes. David schreibt einmal im Psalm 28, Vers 1: Zu dir, Jahwe, rufe ich, mein Fels, wende dich nicht schweigend von mir ab, damit nicht, wenn du gegen mich verstummst, ich denen gleich sei, die in die Grube hinabfahren. David kannte Zeiten in seinem Leben, wo Gott geschwiegen hat. Und er wusste, wie schwer das ist, wenn Gott schweigt. Und als Abraham Ismael gezeugt hat, in einer Gott unter die Arme greifenden Aktion, da heißt es, dann 13 Jahre lang wird nichts berichtet von einem Reden Gottes im Leben Abrahams. 13 Jahre Schweigen Gottes nach Ismael. Wir müssen auch in unserem Leben fragen, wie ist das bei uns? Gab es vielleicht in unserem Leben auch irgendwann mal so eine Ismael-Situation, irgendetwas, wo Gott zu uns geredet hat und wir partout nicht hören wollten, unseren Weg durchgezogen haben und jetzt die Erfahrung machen müssen, irgendwie, ich glaube, Gott ist da und ich lese noch die Bibel, aber irgendwie ist es nicht mehr dasselbe? Irgendwie schweigt Gott in meinem Leben? Das ist eine wichtige Sache. Und dann sollten wir zu Gott gehen und wieder an den Punkt gehen, wo das aufgehört hat mit dem Reden Gottes in unserem Leben. Wir leben vom Reden Gottes und wir sterben auch innerlich am Schweigen Gottes. Und die Gerichtszeit über Israel unter dem Knaben Samuel wird in 1. Samuel 3, Vers 1 einmal wie folgt beschrieben. Das Wort Jahwes war selten in jenen Tagen. Das Wort Jahwes war selten in jenen Tagen. Das gibt es, das ist Gerichtshandeln Gottes. Aber Finsternis, Chaos unseres Lebens werden weichen. Leben und Fruchtbarkeit einziehen, wie hier im Schöpfungsbericht, wenn Gott wieder neu in unser Leben hineinredet. Matthäus 4, Vers 4, wir kennen es. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Gottes Wort ist Träger göttlicher Lebensenergie. Wo Gott spricht, geschieht etwas. Und weil das Wort Gottes von so zentraler Bedeutung für unsere innere Neuschöpfung ist, deshalb gilt der Angriff Satans vor allem der Bibel. Hier versucht Satan uns vom Reden Gottes, von den Nachschublinien unseres geistlichen Lebens, von unserer Ernährung des geistlichen Menschen abzuschneiden. Einmal ganz schlicht durch Faulheit und Ablenkung. Und das ist eine Strategie, bei denen hat er schon sehr viel Erfolg. Oh, es war so anstrengend, der Tag. Ja, also meine Tage sind auch sehr anstrengend. Und wisst ihr was, dann stehe ich da und denke, Bibel lesen jetzt am Abend, das ist mir viel zu anstrengend. Ich mache lieber den Fernseher an. Kann ich mich entspannen? Faulheit? Ablenkung? Und wenn ich mich anders entscheide und dann feststelle, ich überwinde mich, meine Faulheit und setze mich an die Bibel. Dann die Erfahrung zu machen, dass eine ganz neue Art von Kraft wieder in mein Leben hineinfließt, die viel nachhaltiger wirkt als ein, zwei Stunden vom Fernseher. Leute, guckt fern, ich wetter nicht dagegen. Mache ich auch. Es ist nicht der Punkt, sondern der Punkt ist, wenn das so das Wort Gottes verdrängt, wenn wir faul werden, träge werden, uns ablenken lassen, uns nicht aufraffen können. da stirbt was in uns. Das ist das eine. Das zweite, wie Satan es immer wieder versucht, ist die Bibelkritik, die den Verstand des Menschen zur obersten Instanz erklärt und daran messen will, welches Wort der Bibel göttlichen Ursprungs ist und welches nicht. Die gesamte Bibelkritik, die die Theologie derartig unterwandert und verseucht hat, dass man sich mitunter fragt, ob man die jungen Leute überhaupt noch an so eine Universität schicken kann. Darum gibt es ja auch bibeltreue Ausbildungsstätten. Ist nichts anderes als Ausdruck, dass Satan genau weiß, wenn ich das hier aus dem Leben der Gläubigen und der Gemeinden rauskriege und unterminiere, dann ist dieses "Und Gott sprach" aus dem Prozess der Neuschöpfung blockiert. Darum setzt er da an. Und eine weitere Strategie Satans, um dieses "Und Gott sprach" zu blockieren, ist eine Schwerpunktverlagerung des Glaubens. Weg vom Wort Gottes und hin zu Spiritualität, Emotionalität und Aktivität. Wir fragen heute schwerpunktmäßig nicht mehr, was steht geschrieben, sondern wir suchen spirituelle Erfahrungen, emotionale Höhepunkte und gemeinsame Aktionen. Und die biblische Lehre wird dabei eher als hinderlich und trennend empfunden. Lasst uns die lästigen dogmatischen Fragen ausklammern und lieber gemeinsam etwas tun. Es geht nicht mehr um Wahrheit, sondern um Power, Gefühl und Action. Wir lesen in 2. Thessalonicher 2, ab Vers 9. Der Antichrist wird kommen nach der Wirksamkeit des Satans in aller Macht und allen Zeichen und allen Wundern der Lüge. Es gibt Macht, Zeichen, Wunder, auch von dieser Seite her. Es sind Zeichen und Wunder der Lüge, in denen der Antichrist kommen und verführen wird. Und jetzt das, worauf ich hinaus will. In allem Betrug der Ungerechtigkeit denen, die verloren gehen. Warum? Darum, dass sie die Liebe zur Wahrheit nicht annahmen, damit sie errettet würden. Und deshalb, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht annahmen, deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, damit sie der Lüge glauben. Also, wo die Liebe zur Wahrheit verloren geht, wo man nicht mehr nach Wahrheit fragt, wo Wahrheit uninteressant ist, wo die Liebe zur Wahrheit verloren geht, da kommt es, wie Luther übersetzt, zu kräftigen Irrtümern. Ins Englische übersetzt kommt es zu powerful errors. Powerful errors fand ich auch interessant. Der Mensch sucht Power statt Wahrheit. Und Gott sendet ihm powerful errors. Das war mir auch sehr erhellend. Der Mensch, dem an der Wahrheitsfrage nichts mehr liegt, glaubt der Lüge und verfällt dem Irrtum. Und das ist die Ursache für viele, teilweise fast unglaubliche Fehlentwicklungen in Gesellschaft und Gemeinde. Und diesen Verführungskünsten Satans können wir nur widerstehen, indem wir genau wie einst unser Herr in seiner Versuchung Satan dieses "Es steht geschrieben" entgegensetzen. Da hat unser Herr uns doch vorgemacht, wie allein man der Versuchung und Verführung Satans widerstehen kann in diesem "Es steht geschrieben". Und wenn er gar noch mit der Bibel kommt, dann mit dem "Wiederum steht geschrieben". Nur damit kriegen wir dieses "Und Gott sprach" wieder frei für den Prozess der Neuschöpfung. Was ist denn die erste Wirkung des göttlichen Redens? Das erste Mal finden wir dieses "Und Gott sprach" in Vers 3 von Genesis 1. Und Gott sprach: Es werde Licht. Und es ward Licht. Erleuchtung ist der erste Schritt zur Erlösung. Unser verfinstertes Denken wird erleuchtet. Der Selbstbetrug, mit dem uns die ganze Zeit selbst betrogen und etwas vorgemacht haben, der Selbstbetrug muss weichen. Und wir können endlich das Chaos unseres Lebens als solches erkennen. Es fängt immer damit an, dass Licht wird. Und wenn man mit Menschen redet, dann ist das immer das Erste, was wir brauchen von Gott. Dass Gott Licht schenkt, damit wir uns als Menschen sehen können, wie wir wirklich sind. Wenn ich in das Zimmer meiner Söhne gehe und das Licht ist aus, kein Problem, sind schöne Räume. Aber wenn ich das Licht anmache, Licht, damit geht's los. Wir erkennen uns selbst und wir erkennen Gott. Gottes Wort schafft Selbsterkenntnis und Gotteserkenntnis. Und damit fängt neues Leben an. Das ist der erste Schritt. Darum müssen wir über den Willen Gottes und über Sünde predigen. Ja, wie soll denn der Mensch sich selbst anfangen zu erkennen, wenn wir das ausblenden und nur noch davon sprechen, wie lieb uns doch Gott alles hat und wie wir doch uns alle dabei wohlfühlen können und wie schön es doch alles ist mit Gott. Natürlich ist es schön, natürlich fühle ich mich wohl bei Gott. Aber wir dürfen dieses Es werde Licht doch nicht ausklammern. Sonst wird das doch eine ganz oberflächliche Sache und wenn dann Verfolgung, Versuchung, Probleme, Leid, Anfechtung, Kreuz ins Leben kommen, sind die genauso schnell wieder weg, wie sie da waren. Licht, es werde Licht. Paulus greift in 2. Korinther 4, Vers 6 genau dieses Bild auf aus dem Schöpfungsbericht und schreibt, der Gott, der aus Finsternis Licht leuchten hieß, der ist es, der in unsere Herzen geleuchtet hat, zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Christi. Genau das, worüber wir sprechen, hat Paulus auch schon im Bild aufgegriffen. Also, und Gott sprach, ist das zweite große Schöpfungsprinzip Gottes. Gott schuf, Gott sprach und als drittes, Gott schied. Das Scheiden Gottes ist die dritte Art göttlichen Handelns, durch die das Tohuwabohu in das Sehrgut Gottes verwandelt wird. Die ersten drei Schöpfungstage sind von göttlichen Scheidungen geprägt. Gott scheidet Licht und Finsternis am ersten Tag. Gott scheidet die Wasser oberhalb und unterhalb der Ausdehnung am zweiten Tag. Und Gott scheidet Wasser und Land am dritten Tag. Also die ersten 50% des Schöpfungswiederherstellungshandelns Gottes sind geprägt von dem, und Gott schied. Die Scheidung von Licht und Finsternis, von Gut und Böse, von oben und unten, von Fleisch und Geist, ist ein wesentliches Lebensprinzip Gottes, auch im Rahmen der Neuschöpfung. Allem, was Gott beleben und erfüllen will, gehen Prozesse der Scheidung voraus. Entscheidungsprozesse haben damit was zu tun. Eine Entscheidung ist eine Scheidung. Indem ich mich entscheide, scheide ich zwischen zwei oder mehr Möglichkeiten, die ich habe. Und es ist genau die Verantwortung, die wir vor Gott haben. Von Gott in seinem Willen Entscheidungen zu treffen, nicht alles laufen zu lassen, wie sich's gerade entwickelt. Scheidungen, Entscheidungsprozesse. Hebräer 4, Vers 12. Da heißt es, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, ein Beurteiler der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Die Seele ist gut, Gott hat sie ja erschaffen. Gefühle sind gut, Gott hat sie ja erschaffen. Überhaupt keine Frage. aber die Seele soll nicht führen in unserem geistlichen Leben, sondern der Geist Gottes. Und die Triebfeder unserer Handlungen sollen nicht unsere Emotionen, unsere Gefühlslage sein. Fühlen wir uns gut? Ist Gott gut? Ist alles okay? Fühlen wir uns schlecht? Liegt alles da nieder? Dieser Scheidungsprozess, dieses Abgekoppeltwerden von der Führungskraft der Seele und unserer Emotionen in unserem Leben, das ist ein ganz wichtiger Scheidungsprozess, den es braucht. Dieses, ich fühle nichts, ich merke nichts und trotzdem bleibe ich an dir. Das ist Führung des Geistes. Dann muss ich mich in Versammlungen nicht künstlich eine halbe, dreiviertel Stunde durch entsprechende Musik hochpushen, bis ich Gott fühle und offen bin für ihn. Meine Seele ist hochgepusht, mein Geist, der hat sich eher zurückgezogen. Das sind fleischliche Mittel. Und Paulus sagt, wir sollen geistliche Dinge weitergeben durch geistliche Mittel. Natürlich dürfen und sollen wir Gott loben. Machen wir viel zu wenig, keine Frage. Aber dieses bewusste, manipulative Beeinflussen der Menschen über entsprechende Lieder und immer wieder und Musik, die Seele so hoch zu jagen, bis man Gott fühlt, das ist falsch. Dann docke ich an der Seele an und nicht am Geist, wo Gott mich packen und reden und von woher aus meine Seele und mein Leib durchdringen und gestalten will. Zur Scheidung von Seele und Geist. Ganz wichtig, die Scheidung von Seele und Geist. Der Geist soll führen. Und Johannes 3, Vers 6, da sagt unser Herr, was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Was aus Holger kommt, ist immer Holger. Das ist völlig egal, ob ich was Gutes mache oder was Schlechtes mache in menschlichen Kategorien. Was aus mir kommt, kommt immer aus mir. Was aus meinem Fleisch kommt, kommt immer aus meinem Fleisch und kann keinen Bestand haben. Es hat mir jemand gesagt, es kommt nicht so sehr darauf an, was wir für Gott tun, sondern was Gott durch uns tun kann. Aus dem Geist Gottes, nicht aus unserem noch so gut gemeinten Bemühen. Und dann gibt es eine dritte Scheidung, von der spricht Paulus in 2. Korinther 6, den Versen 14 bis 15. Seid nicht an einem ungleichen Joch mit Ungläubigen. Denn welche Genossenschaft hat Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Welche Gemeinschaft hat Licht mit Finsternis? Welche Übereinstimmung hat Christus mit Belial? Welches Teil hat ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Hier werden zwei Linien aufgezeigt. Gerechtigkeit, Licht, Christus, Gläubiger. Und dem wird die Linie gegenübergestellt, Gesetzlosigkeit, Finsternis, Satan, Ungläubiger. Und dann sagt Paulus, nichts von diesen Paaren hat etwas miteinander zu tun. Und wisst ihr, an welcher Stelle wir Probleme haben? Bei Licht und Finsternis?
Nein.
Bei Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit?
Nein.
Haben wir Probleme zu erkennen, dass Christus und Satan nicht zusammengehören?
Nein.
Wo haben wir Probleme? Zu erkennen, dass ein Gläubiger nicht mit einem Ungläubigen zusammengejocht gehört. Das ist ja das Bild von den Jochtieren, die gemeinsam vor einem Flug zusammengejocht werden. Das ist so wichtig. Und gerade für die Frage Partnerwahl und Ehe. Leute, sagt das euren jungen Leuten in euren Gemeinden. Hier spielen sich Tragödien ab ohne Ende. Wenn Christus den Teufel nicht heiraten kann, dann kann auch kein Gläubiger einen Ungläubigen heiraten. So krass ist das. Es geht ja nicht darum, ob einer gut oder schlecht ist. Es gibt Nichtchristen, sind gute Leute, nach menschlich-ethischen Vorstellungen. Es geht darum, dass ein Christ zu Christus gehört und ein Nichtchrist gehört in den Vollmachtsbereich Satans. Ein Christ wird von Christus bestimmt und hat ihn als Lebensgrundlage. Und ein Nicht-Christ wird von Satan bestimmt. Das ist der Konflikt. Scheidung. Wisst ihr, Scheidung ist nicht lieblos. Scheidung ist ein gottgewolltes Lebensprinzip. Ohne Scheidungen werden wir Opfer satanischer Verführung. Und es ist doch der Teufel, von dem es heißt, dass er nachts auf diesen Acker geht und Unkraut mitten unter den Weizen aussät. Satan hat kein gesondertes Feld aufgemacht und mit Unkraut besät, sondern er geht mitten unter den Weizen und sät dort sein Unkraut. Und Verführung ist immer deshalb so problematisch, weil wir hier nie 100% Lüge haben, sondern immer so einen komischen 50-50-Mix. Und das macht so schwer, denn wir sagen, na, aber das und das ist doch wahr. Ja, aber mit dieser Wahrheit sucht Satan zugleich seine Lüge uns unterzuschummeln. Und das müssen wir erkennen. Wir dürfen doch nicht so dumm sein und meinen, Satan würde immer mit 100% Lüge versuchen, uns zu verführen. Das wäre doch viel zu eindeutig, das erkennt man doch. Die Mischung von Lüge und Wahrheit, mit guten, richtigen Dingen seine verführerischen Lügen mit einzuschleusen, das ist ein Prinzip. Und das macht es so schwer. Und darum ist das Argument, aber der hat doch auch viel Gutes gesagt. Kein Argument. Es wäre dasselbe, als wenn ich sage, auf dem Feld ist doch auch viel Weizen. Schön. Aber hier geht es um das Unkraut. Paulus sagt, ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig, deshalb feget aus den alten Sauerteig. Das ist eine ganz kompromisslose Sache. Und das ist nicht lieblos. Das muss sein, damit Leben leben kann. Ich kann das Unkraut bei mir in meiner Hecke auch nicht immer wuchern lassen. Ich will ja nicht lieblos zum Unkraut sein. Dann geht mir meine Hecke ein. Das Unkraut muss weg. Und geistlicherweise wissen wir, dass Gott gesagt hat, dass es ausreifen wird bis zum Ende, dass er nicht eingreift und hier die Dinge beendet. Wir müssen lernen, zu scheiden zwischen Lüge und Wahrheit. Und wisst ihr, ich liebe Johannes 17. Und ich liebe das, Herr, mach sie eins, wie wir eins sind. Ich liebe das wirklich. Und ich will viel mehr nach der Liebe und Gemeinschaft zu allen Heiligen trachten, auch zu denen, die anders sind als ich. Aber Johannes 17 wird mittlerweile als ein Totschlagargument benutzt, um eine Einheit ohne Wahrheit zu proklamieren. Und das ist nicht das, wovon Jesus hier redet. Es geht um eine Einheit in ihm, um eine Einheit in der Wahrheit. Und nicht um eine selbstgemachte satanische Einheit außerhalb der Wahrheit. Und wenn man dann scheidet zwischen Lüge und Wahrheit und Dinge klar ausspricht, oh, das ist aber lieblos. Wir wollen doch alle eins sein. Lasst uns doch diese ganzen störenden biblischen Fragen mal ausklammern. Du siehst das so und ich sehe das so. Und dann lass uns zusammen was machen. Verführung pur. Da müssen wir unterscheiden lernen. Scheiden lernen. Und da müssen wir manchmal Dinge durchziehen, die wehtun und die uns Ärger machen. Aber Propheten Gottes haben noch immer Ärger bekommen und nie Lob und Begeisterung. Ja, Gott schuf, Gott sprach und Gott schied. Die drei großen Schöpfungsprinzipien Gottes in der Schöpfung und in der Neuschöpfung. Universell und in unserem Leben. Und zum Schluss möchte ich mir jetzt noch einmal das schöpferische Handeln Gottes in seiner Gesamtheit ansehen. Gott hat nicht alles an einem Tag gemacht. Gott macht alles zu seiner Zeit. Und mit den 7 Schöpfungstagen gibt Gott sozusagen den Takt für seine Schöpfung und auch für die Neuschöpfung vor. 2. Petrus 3, Vers 8 heißt es, dies eine sei euch nicht verborgen, Geliebte, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Von daher hat der Gedanke, in den 7 Schöpfungstagen ein prophetisches Modell für die Heilsgeschichte Gottes in 7 Jahrtausenden zu sehen, einiges für sich. Danach leben wir heute am Wendepunkt vom 6. zum 7. Tag. Aber wir wollen hier vorsichtig sein und den biblischen Umrechnungskurs nicht statisch zur Berechnung der Wiederkunft Jesu missbrauchen. Das soll auch klar gesagt werden. Wir wollen hierin vielmehr die großen göttlichen Linien der Heilsgeschichte erkennen. Dieser 7. Tag bringt uns die Wiederkunft unseres Herrn und die Aufrichtung seines Reiches. Und der 7er Rhythmus in der Heilsgeschichte Gottes will uns sagen, Gott kommt an sein Ziel. Gott wird sein Heilswerk genauso vollenden wie sein Schöpfungswerk. Darum lesen wir in der Offenbarung, dass der Weg in das Gottesreich über 7 Siegel, 7 Posaunen und 7 Zornschalengerichten läuft. Das ist genau dieser 7er Rhythmus, den wir aus der Schöpfung kennen, der auch in der Neuschöpfung Gottes den Takt angibt. Und ich habe jetzt keine Zeit mehr, hier könnten wir jetzt ganz viele Beispiele bringen für diesen 7er Rhythmus in der Bibel, für diesen Takt göttlicher Heilsgeschichte. Und ich möchte schließen mit einer tiefen göttlichen Symbolik, die wir in Josua 6 finden. Die erste große Festung im verheißenen Land, die Israel einzunehmen hatte, um dieses verheißene Land zu gewinnen. Diese erste große Festung war die Stadt Jericho. Und Gott gibt seinem Volk eine ganz merkwürdige Militärstrategie mit. Er sagt, an 7 Tagen, nein, er sagt es anders, er sagt, an 6 Tagen zieht ihr einmal um die Stadt. Und am 7. Tag zieht ihr 7-mal um die Stadt. Die machen das. Es passiert nichts, außer großes Gelächter von der Mauer. Und am 7. Tag, 1-mal, 2-mal, 3-mal, 6-mal, es passiert immer nur nichts. Und dann halten sie es durch und gehen das 7. Mal um die Mauer. Und da kommt dieses Erdbeben und diese Festung stürzt ein. Und damit wird die Festung Jericho zum Präzedenzfall für alle wiedergöttlichen Festungen und jede Höhe, die sich erhebt, wieder die Erkenntnis Gottes, wie es Paulus mal ausdrückt. Aber wir müssen eben beides wissen. Diese Festung wird fallen, aber erst am 7. Tag beim 7. Mal rumgehen. Und wir dürfen uns nicht von denen verführen lassen, die sagen, das kann man auch schon durch 3-mal rumziehen erreichen. Wir können das nicht abkürzen. Wir müssen das im Glauben durchhalten. Amen. Herr, wir danken dir dafür, dass du siegst, dass wir das wissen dürfen und dass deine Schöpfungsgeschichte uns das deutlich macht, dass wir das auch für die Neuschöpfung wissen dürfen, dass du alles neu machen wirst. Herr, und wir bitten dich, dass du mit diesen Schöpfungsprinzipien auch in unserem Leben und in unseren Gemeinden handelst, dass du uns neu zeugst, wo wir noch nicht neu gezeugt sind, Herr. Da bitte ich dich für jeden Einzelnen von uns, dass da keiner sein möge, der diese Neuschöpfung noch nicht erlebt hat. Und dass du sprichst in unser Leben. Herr, möge keiner jetzt unter uns sein, zu dem du nicht widersprichst. Und auch dein Scheiden, Herr. Schenk es uns, Entscheidungen zu treffen und nicht in falschen Jochgemeinschaften zu bleiben, die das neue Leben hindern. Herr, bitte, auf diesem Weg der Neuschöpfung bring uns in diesen Tagen voran, dass mehr erkennbar wird von dir in uns. Wir danken dir, dass wir heute schon Teil deiner Neuschöpfung sein dürfen, dass heute schon in uns etwas abläuft, was noch in Ewigkeit gefunden werden wird. Und wir freuen uns, dass es sich nicht auf uns beschränkt, Herr, sondern dass wir für alle hoffen dürfen und wissen dürfen, dass du gesagt hast, siehe, ich mache alles neu. Lob und Dank und Anbetung sei dir, du herrlicher Herr. Amen. Amen.